Guten Morgen miteinander. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist immer schön, die Atmosphäre zu spüren. Und es ist ein spezieller Tag, Pfingsten, wo wir uns erinnern an Gottes Geschenk. Und ja, freue mich, dass ich heute etwas weitergeben von Gottes Wort. Es geht um die Einweihung. Ich weiss nicht, was ihr für Erfahrungen haben mit Einweihung, wenn manchmal ein Tuch irgendwie entfernt wird und dann sieht man ein Kunstwerk oder irgendwie etwas. Ich mag mich noch gut erinnern, vor genau 8 Jahren, wo ich im Missionseinsatz war mit der Familie in Oman, im Sultanat Oman, haben wir dürfen ein Bibelzentrum einweihen. Das ist so eine Art wie eine Fontis-Buchhandlung. Und in diesem Land hat man nicht einfach so eine Bibel bekommen. Vor allem nicht die einheimischen Leute, die Araber. Das ist ganz schwierig gewesen. Also, man macht es denen ganz schwer. Sie dürfen auch nicht, den Glauben wechseln. Sie müssen Muslim bleiben und dürfen nicht Christen werden. Ist das gut mit der Übertragung? Okay. Und das Aargauer Deutsch ist auch okay. Okay. Meine Söhne sind Zürcher. Also, die fühlen schon wie Zürcher. Aber, Christoph und ich sind im Aargau aufgewachsen. Und eben, es war schwierig gewesen. Und das Bibelzentrum, das war wirklich eine Gelegenheit gewesen für die Leute, jetzt können eine Bibel zu kaufen. Wir dürfen arabische Bibeln dort kaufen und zur Verfügung stellen. Und im Vorfeld hat es wirklich Opposition gegeben von allen Stellen. Also zuerst war einmal die Regierung gewesen, die das nicht so unterstützt hat. Nachher sind es auch die anderen Gemeinden gewesen. Wir haben so einen Campus gehabt, wo verschiedene Gemeinden eine Art ein ökumenisches Zentrum gebildet haben und wir als evangelische Gemeinde sind dabei gewesen. Und da ist sehr viel Opposition gekommen von der römisch-katholischen Gemeinde. Die haben das Gefühl gehabt, jetzt hat es auch ein bisschen gewechselt, aber dazu mal noch, wenn jemand die Bibel anfängt zu lesen, dann wird er evangelisch. Und darum darf man ja die Bibel nicht zu fest verbreiten. Und dann noch aus den eigenen Reihen, also in unserer Gemeindeleitung, haben wir nicht alle am gleichen Strick gezogen. Es war fest Opposition gewesen. Ja, was denken dort die Leute? Und können wir uns so exponieren? Das ist ein Schritt. Und irgendwie, ab Pfingsten vor 8 Jahren, ich kann es mir nur erklären, es war ein übernatürliches Geschenk von Gott gewesen, einfach ein Wirken von ihm, haben wir dann den Bibelshop, das Bible Resource Center dürfen einweihen. Und als ich kürzlich einen Besuch gemacht habe, habe ich gesehen, da hat es jemand übernommen und das läuft jetzt und es fließt mega viel Segen durch das Zentrum. Ihr steht ja auch so ein bisschen vor einer Phase, wo ihr euch überlegt, wie geht es weiter. Der Raum ist langsam zu klein und kommt so mal zu einer Einweihung. Und das ist mein Thema. Pfingsten erinnern wir uns daran, dass etwas eingeweiht worden ist. Ich möchte euch kurz ein bisschen durch die Bibel durchführen, wo wir das Bild von einem Tempel überall sehen. Das erste ist am Adam sein Gartentempel. Das ist nicht vom Garten Eden, das ist von Ecuador, das Bild, National Geographic, aber es sieht doch ein bisschen so aus, oder? Jetzt müssen wir uns noch vorstellen, irgendwo feine Früchte und so, und hoffentlich keine Schlangen. Es ist spannend, wenn man den Schöpfungsbericht einmal anschaut, sieht man so eine dreifache Struktur. Die Schöpfung, die ganze Welt, dann der Garten und dann noch Eden. Es wird noch ein bisschen unterschieden. Die Schöpfung, das Land und das Meer, wo Gott sagt, alles ist sehr gut gewesen. Und dann der Garten, so als ein heiliger Raum. Und Adam ist ja die Aufgabe übertragen worden, er soll den Garten pflegen und hegen und schützen. Ist er ein Gärtner gewesen? Ist noch speziell, die gleiche Wortkombination, die da für Pflegen und Schützen gebraucht wird, die wird auch im 4. Mosebuch für einen Priester verwendet. Dort heisst es, Gott sagt dort, ich habe die Leviten dazu bestimmt, alle Arbeiten am heiligen Zelt zu verrichten. Sie sind mein Eigentum und ich stelle sie euch, der Priester, zur Verfügung. Der Dienst im Heiligtum und am Altar ist aber allein eure Sache, also Priesteraufgabe. Du und deine Nachkommen, er redet zum Aaron, Brüder von Mose, ihr sollt als Priester am Altar und im allerheiligsten Dienst tun. Also Adam kommt beim Umgang mit der Schöpfung eine priesterliche Rolle zu. Er ist sozusagen als königlicher Priester tätig. Ich weiss nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ich das Wort Priester verwende. Vielleicht kommen euch all die Skandale und so in Sinn. Es wird vielleicht ein bisschen negativ verwendet heute. Aber eigentlich hat ein Priester eine einfache Aufgabe. Er ist Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Also einer, der Gott gern hat und die Menschen gern hat. Ein Vermittler zwischen Gott und der Schöpfung. Als Gottes Ebenbild hat er den Auftrag, Gottes Gnade, seine Erhabenheit, seine Herrlichkeit, das heisst seine ganze Gegenwart, auf der Welt zu verbreiten, sichtbar zu machen. Und Gott sagt ihm dann noch Adam und der Eva, nicht nur ihm allein, vermehret euch und sorgt für die Erde. Und ich denke, das ist wirklich das Bild dahinter. Gott möchte seine Gegenwart bis an die Ende der Welt sichtbar machen. Ich mag mich noch gut erinnern, in Oman, dort ist der Herrscher vom Land ein Sultan. Und wenn man in ein Büro geht oder ins Spital oder in ein Geschäft, so in einen Supermarkt, oder eben daheim, Privathäuser, bei den Leuten, hat es überall an der Wand so ein Porträt vom Sultan Qaboos, dem Herrscher von Oman. Also der Mann war praktisch in jedem Gebäude sichtbar gewesen. Und vielleicht hilft das uns ein bisschen zu verstehen, im Nahen Osten ist das noch gang und gäbe, dass der Herrscher, dem, wo das Land gehört, dass der überall sichtbar ist. Oder? Man hat nicht so ihm gebetet, also nicht so wie in Nordkorea, wo man den Kaiser als Gott verehrt. Aber überall ist man sich bewusst gewesen, da herrscht der Mann. Und ich denke, das ist die Absicht gewesen von Gott mit dem Adam, dass er den Adam als Ebenbild von Gott, als sein Repräsentant, dass er überall Gott sozusagen widerspiegelt, seine Herrlichkeit. Und dann gibt es noch Eden. Es wird auch manchmal zusammengebraucht, aber in Eden ist noch etwas ganz Spezielles. In 1. Mose 10 heisst, in Eden entspringt ein Strom, also Quelle, das Wasser. Er bewässert den Garten und teilt sich dann in 4 Ströme. Ich denke, das ist so ein bisschen, das ist dort, wo Gott mega, mega präsent ist. Eben das Herz vielleicht vom Garten. Und Gott geht dann durch den Garten spazieren, oder, ist in einer Beziehung mit dem Mensch. Und dann kennen wir die Geschichte, die Idylle wird zerstört, weil die Menschen Gottes Gebot, Gottes Verbot übertragen. Ist noch interessant, dass Gott zuerst sagt, ihr dürft eigentlich von allem probieren. Also Gott erzieht, oder geht mit den Menschen so um, dass er ihnen zuerst sagt, was ihr dürft. Ihr dürft den ganzen Garten haben, gehört euch. Und dann kommt die Fußnote, aber, das längert er lieber nicht an. Irgendwie Freiheit, die auch Gott gibt. Und dann aber auch Grenzen, die er markiert. Und die Menschen begehen Hochverrat an Gott. Also es ist nicht einfach nur jetzt schnell von dem Äpfel, es war ja gar kein Äpfel gewesen, oder wir wissen es nicht, schnell ein Biss nehmen und das ist dann ein Sünd. Nein, es ist um viel mehr gegangen. Es ist eigentlich Gott verraten, also wirklich ihm in den Rücken fallen. Es ist um Hochverrat gegangen. Und Folgen führen zum Tod und zur Verdammnis. Und obwohl die Menschen Gottes Gegenwart haben müssen verlassen, ist Gott an einer Kontaktpflege interessiert gewesen. Gott hat sie nicht einfach aufgegeben. Er hat sich danach gesehnt, irgendwie mit ihnen Kontakt zu pflegen. Und das ist so das Erste. Das vielleicht der erste Punkt. Gott sehnt sich danach, mit dir in Beziehung zu treten. Einfach, es ist etwas, jawohl, und wir gehören zum Clan von Adam. Das ist so, aber Gott wünscht trotzdem den Kontakt. Es geht weiter zum Salomos im Goldtempel. Auch wieder eine dreifache Struktur, könnte man sagen. Der Vorhof, Aussen, die Welt, dann das Heilige und dann noch das Allerheiligste. Salomos Tempel war ein Langhausbau, aus drei Teilen ist er bestanden. Er war von zwei Vorhöfen umgeben. Und man kann sagen, die Vorhöfe die weisen ein bisschen auf die sichtbare Erde und das Meer hin. Es hat dort auch noch im Tempel so ein Meer gegeben. Das hat man sogar als Meer bezeichnet. Jetzt dann jetzt weiß ich nicht genau, wo muss ich da drücken. Ah, genau, dort, das Meer. Das hat man Meer, als Meer genannt. Und dann hat es noch einen Brandopferaltar gehabt. Der Altar. Also wirklich so ein bisschen wie fürs Meer und fürs Land, könnte man sagen, ist das gestanden. Und dann ist das Heilige gekommen. Also ich bin kein Tempelspezialist, aber ich könnte mir vielleicht noch ein bisschen helfen. Und dort hat es einen Räucheropferaltar gegeben. Das war darum, wenn der Priester, der Hohepriester, einmal im Jahr noch ins Allerheiligste dürfen, also in Gottes Gegenwart, dann hat er Weihrauch verbrannt. Und das Weihrauch hat erstens den Geruch vom Fleisch, das verbrunnen ist, überdeckt. Das stinkt ja. Das Brandopfer, oder? Und mit dem Weihrauch gibt es so ein bisschen einen süßlichen Geruch. Das haben wir ja zu Oman auch gehabt. Oman ist ein Land, das Weihrauch exportiert und Weihrauch anbaut. Und das ist ein Harz, das an Bäumen wächst. Und wenn man es verbrennt, das hat so einen süßlichen Geschmack. Das war das Erste gewesen. Aber das Zweite war auch, da gibt es so eine Wolke, da gibt es einen Nebel, da gibt es eine dicke Wolke und man sieht nichts mehr. Ich habe das mal mit einem Kollegen ausprobiert, das erste Mal, als ich ihn daheim eingeladen habe, und dann habe ihm probiert, ein bisschen Weihrauch anzubrennen, wie ich es mache, und dann hat er mich angeschaut und gesagt, bei dir ist alles verbrunnen und es schmeckt und stinkt, oder? Aber es ist wirklich so, wenn man es anzündet, dann gibt's eine Wolke. Und das ist darum gewesen, dass der Hohepriester nicht dürfen, die Bundeslade voll sehen, oder? Wir dürfen Gottes Gegenwart nicht voll sehen. Also die Wolke hat das eingehüllt. Nachher hat es noch einen Leuchter, also zweimal fünf Leuchter, genau, und da ist der Altar, eben Räucheropferaltar, und dann der Leuchter, und der hat sieben Arme gehabt, und die sieben Leuchter auf dem Leuchter werden in Verbindung gebracht mit den sieben Lichtquellen. Ist noch spannend, in dem Bericht von 1. Mose, dort wird genau das gleiche Wort verwendet, wie man später eben für die Lichter hier im Heiligtum verwendet. Nämlich sieben Lichter. Und da sagen Teil Ausleger sagen, das sind Sonne, Mond und die fünf sichtbaren Planeten, die man mit bloßem Auge sieht. Aber ich denke, sieben ist auch so die Zahl der Vollkommenheit. Aber man kann sagen, das Heilige, das steht eigentlich für den sichtbaren Himmel. Und dann kommen wir noch zum Allerheiligsten. Wo die himmlische Dimension repräsentiert. David bezeichnet Bundeslade als Fußschemel von Gott. Also es ist sozusagen der Thronsaal von Gott. Und bei vielen Tempeln im Altertum hat es dann das Bild von einem Gott, ist dann da irgendwie auf dieser Bundeslade oder auf ihr gestanden. Aber Gott ist eben Gott und Er ist eben nicht ein Gott, den man mit Menschenhand einfangen kann. Und das ist gegenüber allen anderen Kulturen ist das einmalig in diesem Tempel, dass eben dass die kein Gottesbild hatte, nur eine Bundeslade. Und der Salomo durfte diesen Tempel bauen. Gottes Verheißung beginnt sich zu erfüllen. Gott hat dem Salomo Frieden geschenkt, keine Gefahr weit und breit. Er hat ihm auch Partner geschenkt, den Nachbarkönig vom Libanon, den König Hiram von Tyrus und einen super Handwerker, der kommt sogar mit Namen vor in der Bibel, also die Bibel tut Handwerker mega, mega aufwerten. Ein Bronzegießer auch namens Hiram und ganz viele Mitarbeiter. Und der Tempel zeigt etwas von Gottes Macht. Nämlich die 5 Meter hohen Figuren da. Cherubim, oder? 5 Meter breit, 5 Meter hoch. Ich glaube, wir würden gerade ein bisschen verschrecken, wenn da vorne so 2 Engelfiguren wären. Haben Gottes Gegenwart geschützt und sie repräsentiert riesengroße Cherubim, so die Engelsfiguren. Und der Tempel zeigt wirklich etwas von dem Himmel. Der Tempel ist die kostbarste Immobilie, könnte man fast sagen. Felsblöcke von bester Qualität, Zedern und Zypressenhölzer und dann heisst es noch immer wieder dort, wo der Tempel konstruiert wird, alles wird mit Gold überzogen. Das ist mit Gold überzogen worden, Bundeslade, pures Gold, Tempeltüren, pures Gold. Und dann hat es noch schöne Verzierungen mit Engeln, mit Blättern, mit Blütenmotiv, so paradiesische Motiv. Und die grosse Frage stellt sich ja, was ist denn der Sinn von dem Tempel? Was ist der Sinn? Was denkt ihr? Was ist der Sinn? Warum hat Gott plötzlich die Idee gehabt, vielleicht könnte ja in Jerusalem ein Tempel stehen? Es gibt einen Vers, der uns da etwas sagt, 1. Könige 6, 13, wo Gott etwas Wunderschönes sagt. Ich werde in diesem Haus, Salomo, das du mir baust, mitten unter den Israeliten wohnen und mein Volk niemals im Stich lassen. Ich denke, das Herzensanliegen von Gott war, er möchte zmitzt unter den Menschen wohnen. Das war schon am Anfang der Wunsch von Gott. Bei der Schöpfung, wie wir es gesehen haben. Aber es wird auch am Ende von dieser Welt Realität sein. Wo es in Offenbarung 21 heisst, der Johannes hat die Vision und er schaut. Und was er feststellt ist, es gibt keinen Tempel mehr. Oh Schreck. Nein. Er sagt, in der Stadt gibt es keinen Tempel mehr, denn der Tempel ist Gott selber. Die Message ist klar. Gott möchte eigentlich mit dem Tempel sagen, kommt und begegnet mir. Und damit es zu einer Kontaktaufnahme kommt, braucht es das Opfer, braucht es Versöhnung. Und wir wissen, das ist da noch mit Tieropfer dargestellt worden und hat dann den Höhepunkt im Kreuz erreicht, wo ein perfektes Versöhnungsopfer sein Leben gelassen hat, damit die Trennung wieder kann überwunden werden. Dass Frieden herrscht zwischen Gott und dem Menschen und der Welt. Und das hat Jesus vollbracht. Und es ist spannend, die Worte, die Salomo sagt zur Einweihung von dem Tempel, wo es dann heisst in Vers 43, alle Völker auf der Erde werden dann erkennen, dass du der wahre Gott bist und werden dich genau so ehren, wie dein Volk Israel es tut. Und sie werden erkennen, dass du von diesem Haus, das ich für dich gebaut habe, Besitz ergriffen hast. Also der Sinn vom Tempel war wirklich, Gott möchte mitten unter den Menschen wohnen, aber der Tempel soll also eine Art ein Magnet werden, weil Gott denkt nicht nur jetzt als Volk Israel, sondern es ist seine Welt und er möchte auch die anderen Völker einladen. Das ist der Salomo-Tempel gewesen. Und jetzt noch der Jesus sein Geisttempel. Vielleicht könnt ihr es euch so gut merken. Es ist ein bisschen vereinfacht, ich weiss. Aber so kann man es sich gut merken. Der Garten, der Gold und der Geisttempel. Und auch wieder sehe ich die dreifache Struktur. Gottes Geist, der wirkt. Dann haben wir die Jünger, die Nachfolger von Jesus, die da erfasst werden von dem Geist. Und dann sehen wir am Pfingsten, wie halt auch andere Touristen auf Jerusalem gekommen sind und dann plötzlich von dieser Gegenwart von Gott auch erfasst werden. Also man könnte sagen, Gottes Volk und Gottes Völker. Gott, Gottes Volk und Gottes Völker. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie macht jetzt die Verbindung zwischen dem Tempel und Pfingsten? Gibt es da gewisse Hinweise in der Bibel? Pfingsten war das mittlere von den 3 jüdischen Erntedankfest und hat 50 Tage nach dem Fassafest stattgefunden. Im babylonischen Talmud, das ist so ein bisschen die Lehre von den Juden, wir haben das Alte Testament und die Evangelien und die Juden haben das Alte Testament und den Talmud. Der Talmud tut eigentlich das Alte Testament auslegen.
Er tut das Alte Testament erklären. Und wir haben das Neue Testament, wo Licht auf das Alte Testament wirft. Und dort lesen wir dazu, am Pfingstfest tue man nichts als nur essen oder trinken. Ich hoffe, da haben wir noch ein schönes Menü daheim. Oder sitzen und lernen. Das machen wir jetzt. Und weiter. Alle stimmen überein, dass man sich am Wochenfest auch der eigenen Freude hingeben müsse. Und warum soll man Freude haben, Pfingsten? Weil an diesem Tag das Gesetz des Mose verliehen wurde. Man erinnerte sich daran, wie Gott sich seinem Volk am Berg Sinai zu erkennen gab und ihm sein Gesetz schenkte. Pfingsten ist also das Freudefest und man hat sich irgendwie daran erinnert, dass Gott etwas geschenkt hat, nämlich sein Gesetz. Pfingsten drückt unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet die göttliche Gegenwart im Tempel aus. Da haben wir ein Bild gefunden im Amsterdam Rijksmuseum. Ich gehe nächste Woche nach Holland und dann habe ich so gedacht, okay, ich muss mal schauen, was gibt es in Holland so für Bilder. Da 301 Jahre alt ist das Bild. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen. Nicht vom Picard da, von dem Pilot. Der heisst, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Genau. Und es hat dort in dem Bericht, wo der Theo vorgelesen hat, aus Apostelgeschichte 2, gibt es so drei übernatürliche Zeichen. Das Rauschen, das wird ja immer mit Gottes Kraft in Verbindung gebracht. Ich denke an Elia, wo Gott ihm da erschienen ist. Rauschen, oder auch Sinai-Offenbarung. Flammenzungen, so Feuerzungen. Zeigt etwas aus über die Heiligkeit, über die Reinheit von Gott. Teil Ausleger sagen auch noch, für kann auch immer noch Gericht bedeuten, aber ich sehe beides. Ich sehe Sagen, eben Gottes Gegenwart, wo segnend ist, aber gleichzeitig natürlich ist Gottes Gegenwart auch immer, was heilig ist, ist sie auch, hat es den Aspekt dabei vom Gericht. Gnade und Gericht eins in einem. Und das Reden in fremden Sprachen. Und die sehe ich ganz fest, das sind Gaben gewesen, geistliche Gaben für den Dienst für Gott, sozusagen, wie ich vorhin gezeigt habe, für einen Tempeldienst. Der Petrus sieht in dem Ereignis der Erfüllung von der Verheißung vom Prophet Joel. Interessant ist, dass das Joel-Zitat eigentlich mit dem Wort anfängt danach oder nach diesen Dingen. Wenn wir es so nachschauen, heisst es nicht von den letzten Tagen oder von der Endzeit. Das heisst einfach danach. Aber der Petrus leitet das Zitat mit dem Ausdruck ein, in den letzten Tagen. Und ich denke, damit verweist er auf Jesaja 2,2. Wo es heisst, es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen und alle Völker strömen zum Berg mit dem Tempel. Also, die Ausgießung vom Heiligen Geist ist also die beginnende Erfüllung von dieser Jesaja-Prophetie von einem Endzeit-Tempel. Alle Völker können jetzt hier hinströmen. Auf den ersten Blick scheint das Zitat ein bisschen unzutreffend vom Joel. Bilder von der Endzeit, es ist das, was nachher Petrus erklärt. Ich lese es vielleicht mal vor. Am Ende der Zeit werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also es sind so ein bisschen apokalyptische Bilder, oder? Weltgericht, aber eben auch Hoffnung und Rettung. Und die Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Und die Jüngeren werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Und das ist umso bemerkenswerter, weil die Juden damals geglaubt haben, dass Gott aufgehört hat zu kommunizieren. Aber jetzt zeigt er sich in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit und die Ausgüssung vom Heiligen Geist führt zu einer neuen Gotteserkenntnis. Im Alten Testament hat sich Gott vor allem den Propheten offenbart. Durch Visionen, durch Träume. Und er hat ihnen, weil er seinen Charakter, sein Herz, sein Anliegen weitergeben. Und der Petrus will hier sagen, dass eine neue Ära angebrochen ist. Nämlich eine Ära, wo jeder eingeladen ist, die Offenbarung von Gott zu empfangen. Gott ganz neu zu verstehen. Seine Gedanken zu verstehen, seine Zukunftspläne. Und das ist uns mit dem Heiligen Geist geschenkt worden. Und dann heisst es im Vers 14, die Touristen, die zum Fest gekommen sind, die sagen, wir alle hören die Jünger in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Also es sind effektive Sprachen gewesen. Oder nachher werden ja dann noch die Völker oder aufgezählt, wer alles dort dabei war bei dem Pfingstfest. Aber ich denke, das meint der Petrus mit der prophetischen Rede. Wirklich ein Sprachenwunder. Und dann sind die Gaben für den Dienst. Früher war Gottes Geist nur das Privileg von Priestern und von Könige und von Propheten. Und der Salomo, der ist so ein bisschen, auch ähnlich wie der Adam, eine Art ein priesterlicher König war. Wenn der Adam ein königlicher Priester war, könnte man sagen, Salomo war ein priesterlicher König. Der Mose, der hat einmal über das Volk gestöhnt. Und hat gesagt, ach, es liegt auf mir wie eine drückende Last. Ich schaffe es nicht mehr. Das Volk klagt immer wieder. Hat immer wieder etwas zu motzen. Kritik. Und dann hat Gott, ist auf die Klage, der Mose hat ja auch geklagt, das ist nicht besser als das Volk, ist auf seine Klage eingegangen und er hat dann gesagt, es sollen 70 Älteste kommen, 70 Leiter, und die sollen rund ums heilige Zelt stehen. Und dann lesen wir, der Bericht steht in 4. Mose 11, dann lesen wir, sind alle von Gottes Geist erfasst worden, die dort gestanden sind. Und zwei sind nicht zum heiligen Zelt gekommen. Die sind irgendwo im Lager geblieben. Und die sind dann auch von Gottes Geist erfasst worden und haben, sind in prophetische Begeisterung geraten. Und der Josua, so ein junger, mutiger Mann, ist zum Mose gespeidet und hat ihm gesagt, du, dort sind zwei, die passen nicht ins Schema, kannst sie nicht stoppen. Und so, und dann hat der Mose gesagt zu ihm, könnten doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, weil der Herr seinen Geist auf sie legt. Könnten doch alle prophetisch reden. Und ich denke, der Wunsch ist an Pfingsten in Erfüllung gegangen, wo plötzlich alle zum Dienst befähigt werden. Also nicht nur die Leiter, sondern auch die Diener. Nicht nur die Älteren mit Erfahrung, sondern auch die Jüngeren, wo zuerst noch die Weisheit kennenlernen. Und nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Also ist etwas ganz Neues ist da entstanden. Der Lukas zählt 15 Nationen auf, wo da präsent sind. Die Helvetier, die fehlen. Aber die Araber werden erwähnt. Juden und Proselyten, Leute, die sich zum jüdischen Glauben zählen, aus der ganzen Welt. Und wir erinnern uns vielleicht an den Turmbau von Babel. Dort ist es darum gegangen, dass die Leute einen Göttertempel bauen wollten. Sie wollten Gott kontrollieren. So quasi, wenn wir zusammenstehen, Gott hat ihnen gesagt, verstreut euch auf der ganzen Welt. Du meine Herrlichkeit in der ganzen Welt verbreiten, aber die Leute sind dann zusammengestanden und dann haben sie gedacht, wir bauen so einen Tempelturm und dann kommt dann Gott und kann sich erfrischen und so weiter. So hat man gedacht im Altertum. Und Gott hat dann die Sprache verwirrt. Und da passiert gerade das Gegenteil. Da ist es Gott, der einen Tempel baut. Gott baut einen Tempel. Gott ruft eine neue Gemeinschaft ins Leben. Männer und Frauen, die Jesus Christus nachfolgen, die die gleiche Sprache reden. Die Sprache der Liebe. Das heisst einmal, Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe, die hilfsbereite, die aufopferungsvolle Liebe, ist Sprache vom Heiligen Geist. Und er hat gedacht, wie betrifft das uns Schweizer? Ich denke, das ist die gemeinsame Sprache, wo wir vielleicht mit Neuschweizer reden, mit Migranten, wo jetzt in die Schweiz kommen. Wir haben eine Perserfamilie in unserer Gemeinde. Und vielleicht, wir können nicht so, ich habe kein Farsi, ich kann nicht so super mit ihnen kommunizieren, aber die Sprache von der Liebe, die Sprache vom Heiligen Geist, das ist das, was uns verbindet. Und ich denke, das ist auch ein unglaubliches Zeugnis, wenn Leute das Klima erleben und sie in die Gemeinde kommen und müssen sagen, mal, da herrscht ein Klima von der Annahme, ein Klima von der Liebe, von der Akzeptanz. Ab Pfingsten wird ein neuer geistlicher Tempel gebaut. Und der Geisttempel, der wird die Absicht vom Garten und vom Goldtempel erreichen. Nämlich die ganze Erde mit Gottes Herrlichkeit durchdringen. Ich komme zum Schluss und möchte noch eine kurze Geschichte erzählen. Vom Tschad damals. Der Abakar war ein Lepra-Patient. Er ist regelmässig in ein Spital gekommen. In einem abgelegenen Dorf im Nordosten vom Tschad, Adre heisst das Dörfli. Und dort hat er eine Pflegefachfrau erlebt, die mit WEG International, mit der Missionsherrschaft, wo ich auch tätig bin, weltweiter Einsatz für Christus, ist sie dort im Einsatz gewesen. Und hat ihn gepflegt und während der Wundbehandlung hat sie ihm biblische Geschichten erzählt. Als Muslim hat der Abakar Geschichten vom Alten Testament kennt. Vielleicht immer, nicht immer mit dem gleichen Akzent, mit dem gleichen Schwerpunkt. Oder, wenn ihr mal den Koran und die Bibel vergleichen, die Akzente werden auch anders gesetzt, aber Personen sind zum Teil die gleichen. Der Noah kommt vor, der Abraham kommt vor, ganz viele andere Figuren, der David und so weiter, der Salomo. Er hat das gekannt, aber jetzt hat er noch von Gottes grösser Geschichte erfahren und von seiner erlösenden Liebe am Kreuz. Und von seiner Auferstehung. Und er war begeistert von dieser Geschichte, hat einen Freund eingeladen, hat die Geschichte mit dem Freund geteilt. Und dann hat er der Pflegefachfrau Fragen gestellt. Und die hat dann gemerkt, da ist ein Hunger, er will mehr wissen. Und hat den Lepra-Patient zusammen mit einem Kollegen eingeladen zu einem Essen. Und sie sind dann so auf einem Mätteli gesessen und dann hat es so ein tschadisches Menü gegeben, oder? Und da isst man aus der gleichen Schüssel. Und der Moment, wo die Missionarin zusammen mit dem Abakar und seinem Kollegen, wo sie da ihre Hände in die Schüssel getaucht haben und das Gleiche gegessen haben, das war der Moment gewesen, also die Geste von der Gastfreundschaft, das war der Moment gewesen, wo ihm gesagt hat, Jesus ist real, Jesus gibt's und ich möchte mein Leben dem Jesus schenken. Und immer später erzählt der Abakar, es sei das einzige Mal, das einzige Menü, die Mahlzeit im Haus von dieser Christin gsi, wo der Unterschied gemacht hat und sie hat ihm die wahre Liebe gezeigt. Er sei immer als Lepra-Patient auf Distanz gehalten worden und da ist das erste Mal, hat er jemanden erlebt, wo ihn eingeschlossen hat. Ich möchte mit dieser Geschichte abschliessen und vielleicht können wir uns überlegen, was bedeutet Pfingsten für uns? Wir sind reich beschenkt worden, das Geschenk vom Heiligen Geist und das Geschenk von einer neuen Sprache, die Liebe. Und jetzt die Herausforderung, wie fest lasse ich mich von dem Geist erfüllen, dass Gott einfach volle Kontrolle über mich hat und dass so etwas Banales, es ist doch mega etwas Banales, als mit jemandem ein Menü teilen, dass so etwas in Gottes Hand zu einem lebensverändernden Ereignis wird. Also das wünsche ich mir, das wünsche ich für jeden von euch, für mich, dass einfach die banalen Alltagsgeste, die wir machen, dass die von Liebe geprägt sind. Und dass Gott uns kann brauchen und dass wir sozusagen wie ein Adam sind, wo eben die Herrlichkeit von Gott bis an die Ende der Welt kann tragen kann. Dass Gottes Herrlichkeit überall in unserem Beziehungsnetzwerk wiedergespiegelt wird. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater, danke vielmals für Pfingsten, dass das Versprechen von Jesus wahr geworden ist, dass er den Heiligen Geist ausgossen hat über die Jünger und dass wir auch dürfen erfasst werden von dieser Kraft, von dieser Person, von dem Wirken. Und Jesus, es ist unglaublich, was du mit dem Zeichen gesetzt hast, dass du einen neuen Tempel anfangen. Und wir dürfen auch Teil von dem weltweiten Tempel sein, von Menschen. Ja, und danke, dass du uns den Auftrag gegeben hast, dass wir dürfen als königliche Priester dem Tempel dienen. Du hast jedem Einzelnen von uns Gaben gegeben, die wir einsetzen können. Und ja, es ist mein Wunsch, dass wir uns wieder neu dürfen heute zur Verfügung stellen. Dass unsere Alltagsgesten durchdrungen sind von deinem Heiligen Geist und von deiner Liebe. Und dass die Leute um uns herum dürfen von deiner Herrlichkeit erfasst sein. Segne du die FEG Embrach, dass sie wirklich diesen Auftrag hier dürfen wahrnehmen und hier in Embrach dürfen den Tempel bauen. Und ja, den Auftrag, den du schon Adam und Salomo gegeben hast und den, wo Jesus erfüllt hat, dass wir hier auch dürfen einklinken und Teil davon sein. Amen.